Wir hatten in den letzten Interviews unglaublich viele Themen rund um das große Content-Gebilde, über die Creator Economy, über Personal Branding, bis hin zu, wie geht eigentlich Unternehmensbotschafterinnen spielen. Und im Hinterkopf schwingt die ganze Zeit dieser Begriff Community mit. Das ist ein Thema, das ist nämlich aktuell ein ziemlicher Trend und der schwappt auch auf LinkedIn immer wieder hoch und runter und irgendwie wollen es alle haben, aber irgendwie weiß niemand so recht, was es mit diesen Communities wirklich auf sich hat. Was das Ganze mit KMUs zu tun hat und warum das ein Thema ist, das wollten wir aber nicht alleine beantworten, sondern haben die wunderbare Sarah Schückel zu Gast, die wahrscheinlich der oder die ein oder andere von LinkedIn schon kennt. Sie macht Community Management. Sie kennt sich vor allem mit Krise aus. Und für dich, Sarah, haben wir wie immer eine kleine These vorbereitet. Aber da darf Vince das Ganze gerne vorstellen.
Hallihallo von mir natürlich auch. Hallo Sarah, hallo alle, die zuschauen, zuhören. Wir haben einfach einmal so gesagt, hey, Community, das ist eigentlich nicht einfach nur Interaktion. Community ist ja Verbindung. Und genau daran scheitern aber die meisten KMU kläglich. Sie erreichen nämlich Leute, aber sie binden sie nicht. Und bevor wir jetzt zusammen mit der Sarah das ganze Thema Community so ein bisschen auseinanderbeindeln und hinter den ganzen Trend und den Begriff schauen, was bedeutet für die Community und was eben nicht. Willkommen zum Mach mal Marken, dem einzigen deutschsprachigen Branding-Podcast ohne Bullshit.
Das ist eine gute Frage. Das kann nämlich für viele vieles bedeuten. Du hast es schon angedeutet. Für mich bedeutet Community tatsächlich die Verbindung zwischen Menschen und einem Organisationsgebilde, einer Marke, einem Menschen. Und zwar auf eine Art und Weise, die immer wieder zurückkehren lässt. Denn viele Inhalte ähneln sich ja auch. Ich meine mal ganz ehrlich, wer hat das Rad schon erfunden? Ne? Also es gibt die schöne Geschichte, so Boy meets Girl. Das kann man auf sehr, sehr viele Filme übertragen. Ähnlich ist es mit Content auf Social Media. Und bei all dieser Austauschbarkeit ist es halt die Frage, warum kehren Leute immer wieder zu mir zurück oder zu einem bestimmten Unternehmen, zu einer Organisation. Und dieses Zurückkehren, das ist für mich Community.
Jetzt muss ich da einmal, ich habe ja eigentlich nicht so viel Ahnung von dem Content-Thema, weil es mir so ein bisschen abfuckt, aber was ich aus all den Interviews mitgenommen habe, es kommt ja beim Content nicht darauf an, was du sagst, sondern einfach der Blick durch deine Brille. Und das ist ja eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. Eigentlich musst du als Unternehmen, musst es herkriegen, einen spannenden Blick zu schaffen.
Genau das. Und dabei, und das ist vergessen, glaube ich, viele Unternehmen, menschlich zu bleiben. Es heißt ja Social Media. Es ist ja nicht Corporate Media. Es ist ja nicht PR Media, wo es eigentlich nur darum geht, seine Botschaften irgendwie möglichst glatt gestrichen ins Internet zu packen, sondern es geht ja darum, social zu sein. Und wenn ich als Organisation auftrete, oder als Unternehmen, habe ich immer das Problem, dass ich kein Mensch bin. Und die Frage ist für Unternehmen, wie kann ich diese menschliche Seite deutlich machen? Mache ich das, weil ich zum Beispiel wirklich die Menschen, die da hinter dem Unternehmen sitzen, vorne packe, so Corporate Influencing mäßig, ne? Als MarkenbotschafterInnen, dass die Botschaften transportieren? Mache ich das deutlich in den Kommentaren, dass es ein kleines Kürzel dahinter gibt. Bei mir zum Beispiel wäre das ein Schü, also ein SCHÜ, dass man irgendwie erkennt, das ist die Sarah. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, gibt es auch unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Aber man muss halt irgendwie die Menschlichkeit auch im Content durchblicken lassen und auch in der Interaktion dann durchblicken lassen. Da kann man sich nicht hinter glatt gestrichenen Textbausteinen verstecken.
Ich muss jetzt gerade an die ganzen Politikerinnenkürzel denken, vor allem so auf Ex und ehemals Twitter, zu sagen, das ist dann irgendwie TM für Team Merz und niemand weiß aber, wer in diesem Team steckt und wie groß das ist. Und das gibt ja auch meist bloß indirekte Rede wieder so oder ein Zitat von ihm, was er mal gesagt hat. Und die anderen Sachen twittert er halt selbst oder was auch immer. Und gleichzeitig denke ich mir, ist das dann aber dann schon Community, nur weil ich mehrere Beiträge von ihm gelesen habe oder auch von Unternehmen? Oder braucht es da nicht noch mehr Interaktion miteinander oder auch mit anderen Menschen? Also es kann eine Community auch schon sein, wenn du das Unternehmen bist, ich bin die einzige Person, die mit dir interagiert, sind wir dann gemeinsam eine Community oder was steckt denn dann wirklich dahinter?
In gewisser Weise schon.
Okay, ja.
Die Community beginnt beim ersten Kommentar, beginnt beim ersten Menschen, der interagiert. Alles andere wäre unfair, denn dem ersten Menschen gegenüber, der diese Beziehung auch mit aufbaut und mit eingeht.
Das finde ich cool. Fühl ich mich geehrt.
Ja, schreib's dir hinter die Ohren. Also das ist wirklich, es geht ganz, ganz am Anfang wirklich los. Und die Frage, wo ist die Interaktion? Das ist das dieses Wiederkehrende, was ich meinte. Es muss ein Interesse seitens des einzelnen Menschen bestehen, immer wieder zu diesen Beiträgen zurückzukommen. Und das ist ganz wichtig, ein wohlwollendes Interesse. Es gibt auch so ein bisschen diejenigen, die auf Follow klicken, um einen Autounfall zu beobachten und dann sich Popcorn zu nehmen und zu sagen, so, hier ist Krise, hier fühle ich mich wohl, jetzt kann ich mal was erleben. Und im Zweifelsfalle noch anfangen, es anzufachen. Das ist nicht Community, das ist Zuschauer am Rande. Das sind diejenigen, die sagen, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Erlebnis im Internet. Die Community ist dann eher die Seite, die wohlwollend auch mal für die Menschen in die Bresche springt und sagt, hier, ich sehe das aber so und so und unterstützend reinkommt. Es gibt immer so, also ich habe so ein Lieblingsbeispiel, ne? IKEA. Wenn IKEA eine Rückrufaktion hat, gibt es immer so die, es ist Internet, ne? Es gibt immer die ein, zwei, drei Stimmen, die dann sagen, hier, wie könnt ihr denn nur und ihr seid ein Verbrecherverein und keine Ahnung was und IKEA alles vorwerfen. Und man kann über das IKEA diskutieren, wie sie wollen. Aber IKEA hat eine Community. Da kommen dann direkt die Leute, die sagen, ja, wollt ihr denn, dass das schief geht? Es ist doch besser, wenn sie den Produktrückruf machen oder sagen, dass man die Malm an die Wand nageln soll, ehe die Kinder dran, ne, davon erschlagen werden, etc. Alles schon passiert. In dem Moment sieht man Community, weil die Community springt IKEA zur Seite und IKEA, das Social Media Team, hat letztlich dann eigentlich nur noch den Job, das gut hinter die Ziellinie zu bringen. Da ist dann nicht mehr, also das ist immer noch anstrengend, aber das ist dann nicht mehr so schlimm. Und deswegen nochmal zurück zu dem Beispiel mit Twitter. Also natürlich, wenn da Team Merz dahinter steht, man weiß nie, wie viele es sind. Und das ist auch eine Sicherungsmaßnahme fürs Community Management. Also das ist eine Transparenzmaßnahme in Richtung Community. Natürlich, ihr wisst, das ist vom Bundeskanzler, das ist hier von uns. Aber es ist auch ein bisschen Personenschutz, was das Team anbelangt. Denn wir wissen, was für eine Welt wir leben und wir wissen, wie man dann auch persönlich zur Verantwortung gezogen werden könnte von einigen wenigen. Und dieser Transparenzversuch macht natürlich noch keine Community. Dieser Transparenzversuch vom Team hinter diesen Twitter-Accounts etc., das sorgt dafür, dass man das besser einschätzen kann und dass man dann ein bisschen diese Menschlichkeit sieht. Wobei natürlich, jetzt wenn wir beim Thema Merz bleiben, er ist nun mal schon eine Person.
Also bei ihm ist es ja dann eher die Personenmarke, die dann eine Rolle spielt und da ist es ja dann die spannende Schere, dass diese Personenmarken nicht mehr selbstständig mit der Community kommunizieren, sondern dass halt andere hinter ihnen machen. Und manche stellen es transparent dar. Ich glaube aber, es gibt genügend große LinkedIn-Accounts, die das auch nicht mehr selber machen, ihre Sachen moderieren. Oder, und da können wir später nochmal drauf schauen, dann KI mit hinzuziehen und dann kommen dann andere spannende Sachen dabei raus. Und vielleicht ist deshalb das aktuell auch wieder absolutes Trendthema. Und das vielleicht die Frage vorweg, würdest du das auch als Trend sehen, dass das gerade an allen Ecken und Enden wieder hochgeschaukelt wird, auch in Verbindung mit den, in Anführungszeichen, echten Events, die überall auftauchen und man will sich wieder offline treffen und starke Community, echte Verbindungen. Ich bringe jetzt einfach mal so ein paar Schlagworte hier mit rein.
Ja, also bei echten Events, da bin ich auf der nächsten Palme, weil mein Lieblingsbeispiel ist neuerdings, vielen Dank an die Artemis 2 Mission. Wir haben alle die Artemis 2 Mission wahrscheinlich verfolgt, wir haben gesehen, wie Menschen, ich weiß nicht, wie weit im Weltraum waren und so weit entfernt von der Erde wie noch nie. Und wir waren ja alle dabei. Das war ja echt. Auch dieses Gespräch hier ist echt. Und dann wird gesagt, nur wenn man mich anfassen kann, ist das echt. Finde ich ein bisschen schwierig. Ist für mich so ein bisschen, das Internet von den 2000ern ruft an und möchte die Definition von reales Leben und nicht reales Leben zurück. Da bin ich raus.
Nicht gut verstehen. Ja. Und letztlich hängt es ja dann auch da wieder nur an Begriffen. Aber ja, dass das Thema jetzt wieder so aufkocht, siehst du es ähnlich oder eher nicht? Weil ansonsten, ja, ich denke mir, Deutsche Bahn, BVG, also Berliner Verkehrsbetriebe, die haben ja schon vor Jahren begonnen, lustige Sachen zu kommentieren unter den Beiträgen. Und das war immer so das Paradebeispiel, was ich im Kopf hatte.
Ja, du wirst lachen. Da hinten irgendwo in diesen Büchern steht meine Masterarbeit. Und da habe ich mich mit guten Social-Media-Strategien beschäftigt und habe geguckt, was die ausmacht. Unter anderem war da eine Säule Community-Building. Und ich habe meine Masterarbeit 2014 bewertet gekriegt, also 2013 geschrieben. Das würde ich jetzt mal sagen, wenn, dann war es damals schon Trend. Und auch die Literatur, die ich damals verwendet habe, da stand schon das Wort Community Building, Community Management stand da schon mit drin. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es was Neues ist, aber ich glaube, der Fokus rückt gerade in die Richtung. Das liegt auch daran, dass, wenn wir jetzt bei LinkedIn bleiben, sich die Algorithmen ein bisschen verändert haben, dass eine stärkere Gewichtung auf Interaktionen liegt. Was mir natürlich als Community Managerin immer entgegenkommt, weil ich kann gut kommentieren. Ich kommentiere sehr, sehr gerne. Ich habe auch zu den meisten Sachen irgendwie, habe ich sofort einen Ansatz und weiß, da kann ich was zu schreiben. Aber es ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, ne? Das ist, also ich glaube, Community, seit es uns Menschen gibt. Ich meine, wir leben in Communities und das überträgt sich in alle Bereiche, wie wir arbeiten oder wie wir Geschichten erzählen, und nichts anderes ist Content im Internet. Wir erzählen Geschichten und darum das eigene Lagerfeuer, da sollen sich halt die anderen Menschen scharen und dann hört man sich die Geschichte abends an oder halt tagsüber. Und ja, dann bildet man eine Community um dieses virtuelle Lagerfeuer.
Vielleicht ist das ja auch der Punkt, dass mittlerweile Metriken neu bewertet werden. Weil ich mir denke, so auch ausgehend von den ganzen Interviews, die wir jetzt hatten, ging es ja immer darum, Leute zu animieren oder zu sagen, es ist ein absolut probates Mittel, im Internet Geschichten von dem eigenen Unternehmen, von der Marke zu erzählen, mit anderen Menschen zu erreichen. Und natürlich willst du, dass was zurückkommt. Aber die Metriken, in denen wir rechnen oder in denen das bisher analysiert wurde, war ja immer noch, wie viele Menschen folgen mir, wie viele Menschen interagieren, wie viele Kommentare haben, ohne eigentlich den Wert innerhalb der oder die Qualität in den Kommentaren zu sehen. Und dann, das sagen wir uns ja auch mit dem Podcast hier, wir erreichen ja keine 1000 Menschen, die das hören, aber wir erreichen einige wenige und die geben uns dafür auch eine Rückmeldung. Und dann hast du eigentlich was viel Wertvolleres erschaffen, als zu gucken, dass innerhalb der nächsten Monate dem Kanal jetzt hier 10.000 Menschen folgen. Aber dann, das ist jetzt vielleicht auch durch KI und durch ganz viele andere Elemente noch, die dazukommen, auch einfach ein neues Auseinandernehmen und bewerten von diesen Metriken.
Also ich glaube, Follower, da wissen wir alle, die können wir uns kaufen, wenn wir eine Kreditkarte haben. Das ist also eine Vanity-Metric, die ich schwierig finde. Ich meine, ich verstehe es, aber ich finde es schwierig. Ich habe mal einen der größten geistes- und sozialwissenschaftlichen Accounts mit aufgebaut auf Twitter, als es Twitter noch im Original gab. Also waren zum Schluss 1200. Das würde jetzt niemand sagen, das ist groß, aber es war halt so nischig angelegt, ne?
Wahrscheinlich einer der Punkte, dass es jetzt auch wieder aufkommt, dass man einfach den Wert dahinter erkennt. Was ja irgendwie auch komisch ist, ne? Weil man immer damit anfängt zu sagen, wir wollen erstmal raus kommunizieren, wir wollen auch das haben. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Grundproblem von vielen KMUs oder Marken, die dann ankommen, die sagen, wir wollen das erstmal auch haben, ohne zu definieren, was das eigentlich genau ist. Also jetzt von meiner persönlichen Erfahrung auf LinkedIn, ich komme schon manchmal bei 10 Kommentaren nicht hinterher beantworten. Und dann ist ja die Frage, was möchte ich denn jetzt? Hätte ich 30.000 Followerinnen da draußen, die aber auch in der Größenordnung kommentieren, na dann würde ich dich wahrscheinlich buchen, Sarah, und sagen, übernimm das mal bitte. Aber dann ist ja auch wieder die Frage, und was passiert dann im nächsten Schritt? Also warum will ich denn, dass mir so viele Leute folgen? Bin ich schlau, baue ich mir das schon für die Zukunft auf? Falls die mal kaufen wollen von mir, dann kennen die mich alle in meinem Bereich, in dem ich unterwegs bin als Marke, als KMU. Um was anderes geht es, um die echten Verbindungen wieder. Also was passiert damit so Communities?
Ich glaube, viel ist natürlich, gerade wenn es KMU geht, die wirklich Produkte oder Dienstleistungen anbieten, dass sie in irgendeiner Form eine Bekanntheit erreichen wollen, wo sie dann natürlich am Ende irgendwas verkaufen möchten. Das ist klar. Also darum geht es auch vielen auf LinkedIn, und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, auch ich möchte auf LinkedIn gefunden werden von potenziellen KundInnen. Das ist nun mal da so. Das gehört dazu. Ich meine, als Selbstständige, irgendwo muss ich meine Marketingkanäle haben. Es geht aber, glaube ich, auch noch ein Stück weiter. Also das Gesehenwerden impliziert ja, ich sende eine Botschaft und die wird irgendwo aufgenommen. Was das völlig ausblendet, ist das Zurückgespiegelte. Das, was die Community zurückgibt. Und das ist schon mal der erste Punkt, der extrem wertvoll ist, ne? Also wenn ihr Kommentare zum Podcast kriegt, da freut ihr euch wahrscheinlich ein Loch ins Knie, wenn die entsprechend wohlwollend in der Kritik sind und vielleicht einen sogar aufs nächste Level bringen, ne? So, macht doch mal XYZ oder sowas. Wenn dann aber innerhalb der Community, und das ist dann so ein bisschen die Magie, die mich besonders fasziniert, wenn dann innerhalb der Community Diskussionen entstehen und die Leute sich die Bälle zuwerfen und man daraus wieder was nehmen kann, dann übernimmt die Community, Shoutout an jede Community, die das macht, auch den Teil der Arbeit, den man selber irgendwo leisten müsste. Ansonsten hat man irgendwelche Produktteams, die sich Wochen und Monate lang die Köpfe zerbrechen. Wie kann denn XYZ funktionieren? Und dann postet irgendjemand in eine Kommentarspalte, also ich habe das Problem bei mir mit, keine Ahnung, Panzertape gelöst. Panzertape geht für alles. Und dann hat man einen Lösungsansatz und denkt sich so, Moment, warum implementieren wir das denn nicht? Warum können wir nicht auf diese Art und Weise das und das machen? Das geht auch bei Dienstleistungen, wenn man sagt, okay, ich halte hier immer an diesem verdammten KI-Agenten und ich weiß nicht, wie ich ihn ausschalten soll. Und dann kommt irgendein anderer Kommentar und sagt, hast du schon mal versucht, einfach stumm zu bleiben bei der Telefon-Hotline? Weil wenn du stumm bleibst, dann denkt derjenige, du wurdest nicht verstanden, also diese KI Technik, was auch immer. Und dann wird man zu einem Menschen freitergeschaltet. Na, halt diesen dieser Kommentare erkennt man dann als Community Manager. Moment, da haben wir ein Problem. Da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Kann da nicht die IT mal irgendwas einbauen, dass man sagen kann, ich möchte mit einem Menschen sprechen, weil das passt alles nicht ins Menü, was hier irgendwie an mein Problem ist. Und dann kann man das zurückmelden an die Community. Wir haben euch gehört. Dann fühlt sich die Community natürlich wieder super, weil sie konnte A, was helfen und B, sie wird gehört. Das ist sowieso der Kern von Community Management. Die Community muss sich gesehen fühlen. Und dann geht's weiter. Dieses gegenseitige Hin und Her, wo Menschen sich gegenseitig bereichern, das ist eigentlich der Bereich, der am meisten Spaß macht.
Wie kommt man da hin? Wie schafft man jetzt diese Magie aufzubauen? Also ich meine, wir haben es ja auch schon versucht, gebt uns eure Themenwünsche und da kam nichts. Aber ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, denen es so geht. Zu sagen, man versucht, was aufzubauen, man versucht da irgendwie eine Gemeinschaft herzustellen und es läuft nicht an. Was sind so die Geheimnisse, um da hinzukommen?
Also ein Geheimnis ist so furchtbar banal, dass es eigentlich kein Geheimnis sein sollte. Antwort. Wenn ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterwegs bin, habe ich 1-2 Kanäle, die groß gemacht werden sollen, wo ich die knallharte Vorgabe habe, antworte auf jeden Kommentar. Und wenn dann da steht, toller Post, dann sitzt du dann da und denkst dir so, wie kann ich jetzt darauf antworten, dass der wieder antwortet? Oder die, je nachdem. Und dann überlegst du einen Augenblick und das ist nicht unbedingt leicht. Und manchmal scheitert man auch und sagt sich, okay, das Ticket, das lege ich nochmal kurz auf Eis, weil das ist nichts Dringendes, aber ich denke im Hintergrund nochmal nach und was kann ich denn da schreiben? Oder man macht so eine Spaßbeiträge. Die können aber auch nach hinten losgehen. Auch wieder ein Beispiel von einem dieser Accounts. Da wurden Haustierfotos gewünscht. Das war der Post, den ich von Seiten der Redaktion vorgefunden habe. Und es war ein relativ ruhiger Freitag sogar. Da war nicht viel zu tun und ich habe Haustierfotos bekommen. Und ich habe interagiert und ich habe diesen Post innerhalb von meiner 6-Stunden-Schicht, dem Einsatz, von 0 Kommentaren auf 1000 Kommentare, wenn man bedenkt, dass ich 50% Anteil habe, also auf 500 Kommentare rein von der Community hochgeklickt. Weil die gesehen haben, da kommt eine Antwort. Und die freuen sich drauf. Und wenn ich dann nicht immer nur sage, oh wie süß, danke für das Foto, sondern frage, wie heißt der denn? Oder was ist denn das für eine Rasse? Oder sind das 2 Katzen? Das sieht ja so ein bisschen sehr fluffig aus. Wie viele sind denn das da auf dem Bild überhaupt? Am Ende waren es übrigens 3 Katzen. Das sind dann so Momente, wo man zeigen kann, dass man da ist. Und da hast du natürlich recht. Wenn du schon mit 10 Kommentaren auf LinkedIn denkst, wann soll ich denn das eigentlich noch machen? Und mir geht es nicht anders als Selbstständige. Ne? Also ich habe ja meine Projekte und dann muss irgendwie auch noch LinkedIn mit dazu an der Kaffeemaschine. Was ist auf LinkedIn? Mal schnell nachgucken. Das ist nicht einfach. Und da sind wir dann bei dem Bereich, welches Budget habe ich, welche Ressourcen habe ich generell, ne? Personalzeit, bla. Das sind so Eckpfeiler, an denen man drehen muss. Und der erste wird ganz Baseline-Eckpfeiler, also eigentlich ist es kein Eckpfeiler, das ist die Grundplatte, die man gießen muss, ist zu antworten. Und dann vielleicht jetzt mal so einfach für euch überlegt, nicht große Fragen stellen, sondern kleine Fragen stellen. Weil wenn ich euch jetzt frage, was kann ich besser machen, dann sagen die so, hä? Wenn ich euch aber frage, sind die Lichteinstellungen in Ordnung? Hört ihr mich vom Ton her gut? Dann gebt ihr mir gezieltes Feedback. Und mit so kleinen Fragen kriegt man große Antworten. Das ist so ein bisschen ein kleiner Trick.
Dann würde ich sagen, war das so ein bisschen das zweite Geheimnis. Also wir hatten ja vorhin gesagt, man muss sich, bevor man irgendwas mit Content startet, das schon mitnehmen, zu sagen, so, das ist eigentlich das größere Ziel, auf das man optimieren sollte. Und jetzt kommt der neue Punkt dazu, aber das braucht auch verdammt viel Zeit. Also wenn man schon dachte, ich krieg's kaum hin, irgendwelche Videos zu schneiden oder Beiträge zu schreiben, du brauchst ja eigentlich dann, auf LinkedIn gibt's ja immer die goldene Regel, die erste Stunde, nachdem der Beitrag draußen ist, interagieren, alles beantworten. Ich meine, ich versuche auch an der Kaffeemaschine oder beim Spülmaschine ausräumen, irgendwas noch schnell zu beantworten. Ich sehe aber auch, wenn mir da mehr als 3 Zeilen geantwortet wurden und ich muss da erst eine Weile studieren und das lesen und mir Gedanken machen und möchte eigentlich ähnlich lang optimierend das Ganze beantworten, dann verzögert sich das Ganze nach hinten. Also macht es ja eigentlich am meisten Sinn, das schon mit festen Zeitslots einzuplanen, um dann auch antworten zu können. Sprich, es braucht wie immer sehr viel Zeit und Geduld, da vorwärts zu gehen und aktiv zu werden.
Ja, also es braucht wirklich die Ressource Zeit, ist das eine. Budget ist dann das andere, weil man dann über Zeit und Budget kann man natürlich auch über Personal nachdenken. Ja, also ich mache ja auch für CreatorInnen Community Management, das heißt, ich leihe mir deren Stimme und gehe als sie in die Kommentare. Ihr hattet ja auch Lisa hier schon zu Gast. Da kann ich so offen drüber reden. Also ich bin auch mal ihre Stimme in den Kommentaren. Und wenn ihr nicht unterscheiden könnt, was von Lisa kommt und was von mir, dann ist das sehr, sehr gut.
Das ist sehr, sehr gut an der Stelle.
Dann mache ich einen guten Job, danke. Aber natürlich, der Punkt ist klar, es kostet alles Zeit. Und der Instinkt von dir ist komplett richtig, dass du sagst, wenn dann ein 3 Zeilen, 4 Zeilen, 5 Zeilen Kommentar kommt, dann will ich auch gerne mindestens so viel antworten. Oder eine Rückfrage stellen, die halt sieht, ich habe das verstanden, was du gesagt hast und ich nehme das mit und ich denke da noch drauf rum. Das ist übrigens ein super Mittel, zwischendurch mal eine Antwort zu geben, ohne eine Antwort zu geben, dass man sagt, ey, du, habe ich gesehen, habe ich gerade keine Kapazität für die Antwort, die längere folgt. Ich denke da mal drauf rum. Das ist vollkommen okay. Das ist ja auch menschlich. Wir wissen ja alle, wie wenig die Zeit irgendwie übrig ist und was es auch für ein Geschenk ist, Zeit zu nehmen für Kommentare. Das ist ja ein Geschenk auch an die Community. Und umgekehrt natürlich auch ein Geschenk seitens der Community, dass die Kommentare schreibt. Also mein Trick ist es tatsächlich, wenn ich jetzt als Sarah Schückel auf LinkedIn unterwegs bin, natürlich, ich bin online, wenn mein Post online geht. Da gucke ich aber auch erstmal rundherum, was läuft denn so. Ich habe meine Listen an Leuten, wo ich immer hingehe, wo ich ganz genau weiß, die sind interessant, die haben Inhalte, die mich interessieren. Muss mich selber noch ein bisschen dran gewöhnen, dass die Timeline jetzt auch viel mit Inhalten gespielt wird, die ich eigentlich nicht im Netzwerk habe. Ich finde es aber auch tatsächlich interessant, wie gut der Content gematcht wird. Also ich sehe sehr, sehr viel mehr Community-Management-Sachen im Moment, als ich vorher gesehen habe. Das ist eine ganz deutliche Zunahme und das sind nicht unbedingt Leute, denen ich folge oder mit denen ich verknüpft bin. Und dann gehe ich tatsächlich zu gezielten Zeiten rein. Hab dann wirklich auch den Plan, ich gehe jetzt erstmal in die Kommentare und gucke, was da ist. Und da ist dann natürlich die Frage, wie schnell ist man im Antworten? Und das kann man aber auch trainieren. Also ich habe jetzt letztens einen Post gemacht, was mache ich, wenn ich eine Schreibblockade habe? Und dann geht es so ein bisschen ins Richtung Impro-Theater. Ich sage auf den Kommentar gedanklich hin, ne? Also bitte jetzt nicht als 1:1 Schema nehmen. Ich sage dann auf den Kommentar hin, ja und. Also ich will das dann nochmal ergänzen und schreibe dann gedanklich erstmal dieses ja und meine Antwort und das schreibe ich dann in echt in schöner und in ein bisschen eloquenter. Oder aber ich sehe das anders, vom Bauchgefühl her. Dann sage ich, ja, aber. Das ist dann weniger Impro-Theater, weil wenn man im Impro-Theater ja, aber sagt, dann fliegt man wahrscheinlich raus. Ich war übrigens nie in einem Impro-Theater. Ich kenne das nur aus US-amerikanischen Serien. Aber ist eine tolle Methodik und die habe ich mir einfach mal gemobst.
Im deutschen Impro-Theater gibt es ja, aber auf jeden Fall.
Okay. Und was ansonsten eigentlich immer geht, ist Humor. Also viele sagen ja, lass Humor bitte aus der Kommentarspalte. Und natürlich, wenn man hochpolitische Themen, die gesellschaftlich sehr, sehr kontrovers diskutiert werden, wenn man dann mit irgendwelchen, am liebsten noch altherrenartigen Witzen und dann noch ein Zwinkersmiley reinkommt, dann ist der Shitstorm garantiert. Das ist logisch. Dann hole sogar ich Popcorn. Aber wenn man Humor gegen sich selbst quasi richtet, also heute ist, wenn wir jetzt wieder was aufnehmen, ist Weltasthmatag und ich bin Asthmatikerin. Und ich hatte einen Kommentar, weil ich was über den Weltasthmatag geschrieben habe und hatte einen Kommentar, ja, hier mit Bürohunde, dass das so schwierig ist, das wusste die Person nicht. Und dann habe ich gesagt, ist kein Problem, ne? Es gibt ja auch in Dresden eine Buchhandlung und da sind Katzen. Und ich darf halt mit Katzen eher nicht in einem Raum sein. Deswegen gehe ich halt nicht in diese Buchhandlung, weil ich auch nicht weiß, ob aus diesen Büchern nochmal ein Katzenhaar rieselt. Und wenn mich mal ein Bücherstapel erschlägt, ist das okay. An Büchern ersticken möchte ich nicht. Und das war so quasi der humorvolle Abschluss davon, von diesem etwas schwarzhumorig, dieses Kommentars von mir. Das kann ich aber machen, weil ich Asthmatikerin bin. Da schieße ich quasi gegen mich selber und gegen meine eigene Lunge und dann ist das vollkommen okay. Humor wird dann schwierig, wenn er gegen Schwächere schießt. Und wenn man das nicht unterscheiden kann, dann sollte man es vielleicht lassen. Aber ich glaube, wir sind alle mittlerweile im Jahr 2026 angekommen und können das dann doch wissen, was ankommt und was nicht. Man kennt ja auch seine Community.
Ja, eigentlich, wenn ich mal so ein bisschen weiterspinne und nochmal auf KMUs hinaus will, der einfachere Weg zu sagen, bevor ich jetzt als Unternehmen versuche, irgendwas Abstraktes aufzubauen, was ohnehin niemand begleiten und folgen möchte. Weil ganz ehrlich, also wer hat schon Motivation, da irgendwie dem Küchenbauer um den Eck zu begleiten? Was ganz anderes ist es, wenn der Küchenbauer und seine Lehrlinge gemeinsam Content machen und man die sieht und weiß, das ist jetzt nicht ihm Küchenbauer, sondern das ist der Küchenbauer Dietmar und der baut die Küche und das macht er seit 40 Jahren und der sitzt seit 2 Monaten auf LinkedIn, der hat keine Ahnung, wie es funktioniert, aber der macht einfach. Das ist ja dann wieder Unterhaltung pur. Ich kann interagieren, ich weiß, der interagiert auch mit mir. Da bin ich auf einem ganz anderen Level und habe eine ganz andere Absicherung, dass ich einfach nicht vorher gucken muss, wie ist denn jetzt meine Brand Voice, wie ist meine Tone of Voice, wie ist mein Stil, wie will ich kommunizieren, welche Guidelines und Richtlinien habe ich mir selber auferlegt, als Marke irgendwie menschlich rüberzukommen, aber wie viel Humor ist erlaubt und dann kannst du ja da wahrscheinlich schon wieder 5 Seiten dazu schreiben als Richtlinie, ist die Frage, ob das dann was bringt oder nicht. Viel einfacher ist es ja, wenn ich meine persönliche Marke in den Vordergrund stelle und die kommunizieren kann und dann meinen eigenen Umgang damit finde, mit den Dingen, die mir passen und nicht passen. Und dann sind wir wieder, eigentlich basiert da irgendwie alles auf, für halt ein Gespräch, so wie du auch in echt miteinander reden würdest, oder?
Ja, und je näher man an der eigenen Stimme bleibt, desto einfacher ist es. Deswegen ist es für mich natürlich auch, wenn ich mit CreatorInnen zusammenarbeite und deren Stimme imitiere, dann muss das auch menschlich passen. Also ich könnte jetzt eine extrem gestelzte Sprache, wo ich sage, das ist so dieses typische LinkedIn-Business-Speak und 5 AM-Club und keine Ahnung was, da bin ich raus. Da weiß ich ganz genau, dass, also das kann ich mal machen, ja. Aber das macht auf Dauer keinen Spaß. Und die Stimmen, die ich imitieren darf, die sind halt durchaus sehr nah an mir. Die sind auch teilweise komplett anders, aber ich kann mal eine andere Seite von mir quasi zeigen. Und das ist dann so ein bisschen wie Schauspiel. Wenn ich jetzt selber als der Dietmar unterwegs bin, dann ist es wirklich wichtig, sich Gedanken zu machen, wie spreche ich denn selber? Und dann kann man vielleicht sogar mal den Trick machen, dass man einfach mal eine Unterhaltung beim Mittagstisch aufnimmt. Man muss das nicht posten, um Gottes Willen. Das ist dann ungeschnitten und keine gute Idee. Aber da hört man dann, wie man spricht. Duzt man seine Leute? Sieht man die Leute? Ist man irgendwie, dass man vielleicht Umgangssprache nutzt? Ist man wie Vince, dass man eher Schweizerdeutsch spricht als Hochdeutsch? Ne? Also das sind so Sachen, das ist natürlich auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Ne? Wenn ich Moin schreibe, dann schreibe ich halt Moin, weil das mir sehr, sehr leicht von den Lippen geht, weil ich aus einer deutschen Familie komme. Und auf die Art und Weise, je näher man an sich selber bleibt, desto menschlicher bleibt man. Das kann man natürlich dann auch für die Unternehmen übertragen. Wo ich jetzt so ein bisschen reingrätschen würde, was du gesagt hast, also ich bin großer Fan von Pamphleten und Guidelines und Papier, was ich mir angucken kann und wo ich mich dran festhalten kann. Was ich empfehle, was man sich vorher überlegen sollte, ist eine Etikette. Weil normalerweise braucht man die nicht ab Kommentar 1. Aber man braucht sie ab Kommentar 1. Weil Community Management geht halt mit dem ersten Kommentar los. Und wenn ich da keine Etikette habe, Und dann geht irgendwas schief. Und dann erstmal geht's gut. Das geht immer erstmal gut, bis es irgendwann nicht mehr gut geht. Und wenn man dann keine Krisenstrategie hat und wenn man dann noch nicht mal eine Etikette hat und noch nicht mal sagen kann, warum ein Kommentar jetzt gelöscht wurde oder warum der jetzt unpassend ist, dann wird's schwierig. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, also große Pamphlete müssen nicht sein, aber bitte eine Etikette.
Sehr gut, dann lass doch da direkt mal reingehen. Was gehört denn auf jeden Fall damit rein? Sieht sowas aus, muss sowas groß sein? Da auch einfach reichen da drei Sätze so von wegen, gehen nur so mit den Leuten um, wie mit dir selber umgegangen werden soll. Reicht das schon? Oder
das ist ein guter Ansatz. Das fehlt bei den meisten.
Okay, gut, ja, dann haben wir schon mal
den
Geheimtipp mit dabei.
Es gibt viele Netiquetten, wo das sinngemäß steht. Also eigentlich ist es, du hast am Anfang in der Netiquette steht das, was dir wichtig ist. Das sind letztlich deine Werte. Und Werte klingt jetzt erstmal nach einer riesengroßen philosophischen Diskussion und Markenpositionierung und bla, ist es nicht. Was ist dir im Zwischenmensch wichtig? Was sind da die Werte? Respekt, Toleranz, Freundlichkeit, Argumente, die sachlich sind, wären ganz nice. Also so Fake News vielleicht eher nicht. Und dann hat man schon ein gutes Gerüst. Dann schreibt man, uns ist oder mir ist wichtig eine Diskussionskultur, die offen ist, tolerant gegenüber anderen, die auch unterschiedliche Standpunkte zulässt, die gerne auch mal kontrovers werden darf, dabei aber nicht beleidigend. Also wir wollen uns ja alle irgendwie noch auf der nächsten Messe ins Gesicht gucken können und müssen nicht dann gleich damit rechnen, dass irgendjemand die Axt rausholt oder so. Das ist der erste Abschnitt. Dann gibt's einen Abschnitt, wo ich immer sage, das sind so die Hausregeln. Rückschluss ist, dass viele denken, die Nutzungsbedingungen, das ist ja schon eine Netiquette von der Plattform und das stimmt an sich, bloß die wird nicht durchgesetzt oder sehr, sehr schlecht durchgesetzt. Das heißt, man kann Kommentare, die wirklich unter aller Kanone sind, melden und das heißt hinterher, wir wüssten jetzt nicht, warum es den Richtlinien widersprechen würde. Und dann ist der Frust groß und in der Community fühlt man sich nicht mehr sicher und keine gute Idee, deswegen Hausregeln, die kann man gut durchsetzen. Und wem das nicht passt, der muss ja nicht bei einem kommentieren. Das ganze Internet ist groß. Man kann seinen Müll überall ablagern. Man muss es nicht in der eigenen Kommentarspalte tun. Und diese Hausregeln, sage ich mal so, bei mir zum Beispiel steht da drin, dass ich keine Diskriminierungsformen von Rassismus über Transfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit etc. Das wünsche ich einfach nicht und das wird von mir sanktioniert. Da kann man auch reinschreiben, was dann genau passiert. Bin ich nicht so ein großer Fan von, weil dann finden die Leute Grauzonen, weil Grauzonen ist immer so ein bisschen der Reiz. Man möchte provozieren und man möchte sich noch gerade so an der Regel entlang schleichen. Deswegen einfach nur ganz klar definieren. Kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich man sich bewegt. Also jetzt auf LinkedIn würde ich nicht behaupten, dass wir groß Probleme mit jugendgefährdenden Inhalten haben. Wenn aber zum Beispiel jemand auf Facebook unterwegs ist oder auf Instagram, wo sich noch Jugendliche bewegen dürfen und teilweise auch nicht so ganz klar, als sind die wirklich schon 13 oder nicht doch jünger, da greift halt der Jugendschutz und da hat man als Betreiber auch eine gewisse Verpflichtung, diese Kanäle entsprechend safe zu halten. Dementsprechend kann man da einen Passus mit rein nehmen, dass halt Jugendschutz wichtig ist. Und was bei mir zum Beispiel noch drin steht, ist auch so ein bisschen was zum Selbstschutz der UserInnen. Wenn also mal irgendwie Fotos gepostet werden und da ist ein Foto dabei, wo ein PKW mit Kennzeichen zu sehen ist, dann wird das von mir erstmal gnadenlos gelöscht. Dann kriegen die Menschen direkt Nachrichten und sage ich, ey, sorry, ich möchte nicht, dass du irgendwie besonders getrackt werden kannst. Wenn das deine Entscheidung ist, dann poste es nochmal, dann deine Entscheidung. Aber ansonsten habe ich das mal für dich gesichert. So, also das ist so ganz grob. Und übrigens bei mir auf der Webseite, im Blog, findet man auch im Blogpost meine Netiquette. Da kann man sich sehr, sehr gerne bedienen. Ansonsten einfach die Netiquette von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten googeln oder von großen Verlagshäusern. Und da kann man sich dann auch bedienen. Also ich sage mal so, bei mir ist Copy-Paste vollkommen in Ordnung. da gerne nur den Verweis, dass man es von mir hat, mit Verlinkung, da freue ich mich. Bei Verlagshäusern etc., da würde ich jetzt dann doch mal sagen, formuliert es ein bisschen, Urheberrecht ist eine Sache.
Aber das steht ja dann nicht unter jedem Beitrag drunter, oder schon?
Nee, oder aber je nach Plattform. Ich kann sie verlinken. Ja, okay. Und wenn jemand ankommt und sagt, hier, also ich nehme jetzt mal eine ableistische Formulierung, die ich nicht cool finde, ne? Und da schreibt mir jemand drunter, das ist eine dumme Frage. dann ist das ableistisch, weil dumm auf die Intelligenzminderung anspielt. Und das ist nicht okay. Und das finde ich persönlich nicht okay. Und da kommt von mir, es gibt keine peinlichen Fragen. Also ich formuliere das dann in eine Formulierung, die okay ist. Ne? Also ich sehe, du meinst, es gibt keine peinlichen Fragen. Übrigens, das ist ableistische Sprache, finde ich nicht okay. Muss man nicht unbedingt wissen. Ne? Da gibt es auch immer unterschiedlichen Wissensstand. Hier ist meine Etikette. Deswegen, also bitte jetzt nicht mehr. So, meistens reicht das. Die Leute sagen dann, ey, sorry, wusste ich nicht, was vollkommen okay ist. Ne? Wir können nicht alles wissen. Und ich lerne auch immer noch in Diskriminierungsdimensionen dazu, wo ich mir sage, so, wow, da habe ich aber früher anders gesprochen. Jetzt weiß ich es besser. Und wenn aber dann aus Protest nochmal dieses Wort kommt und nochmal und das wirklich so provozierend gemeint ist, dann wird der Kommentar einfach gelöscht und ist es so. Und damit habe ich aber auch die Transparenz für die Community. Da hat sich jemand daneben benommen oder beziehungsweise aus Unwissenheit, meistens ist es ja erstmal, was gesagt, was nicht so ganz fein ist. Okay, eine Etikette, wo steht das? Ah ja, okay, nee, ist hier nicht gewünscht, ist in Ordnung. So. Und dann ist es so. Und dadurch wird aber auch sofort für die Community deutlich, dass Menschen auch abgesichert sind. Ne? Also queere Menschen können sich, so sicher wie man im Internet halt sein kann, sich in meiner Kommentarspalte sicher fühlen, weil ich homophobe, transphobe, queerphobe Kommentare ganz knallhart rausnehme. Und da gibt es übrigens auch keine Diskussion mehr. Da ist dann Sense. Genau, ja. Da gibt es dann nur noch der Direktnachricht, hier habe ich rausgenommen und wenn derjenige dann kein Einsehen hat, dann wird er blockiert. Da ist der
Community. Das ist auch ein reiner Selbstschutz. Ich habe das auch vor Jahren, glaube ich, mal einen Beitrag dazu gemacht, wirklich mit dem Bild dahinter zu sagen, ja, mir soll auch keiner in den Vorgarten scheißen. Also dann mache ich da auch sauer und wenn das nochmal passiert, dann gibt's auch einen Platzverweis. So, es ist ja, also letztlich ist es ja nicht groß anders. So, man will irgendwie, alle sollen innerhalb der Community eine gute Zeit haben, man will ein gutes Miteinander. Wenn du mir sagst, guck mal, das war von dir komisch formuliert, da steht dahinter und du musst ja nicht mal sagen, guck beim nächsten Mal, dass du es anders machst, wäre sofort derjenige, der sagt, danke für den Hinweis, seht nicht wieder. So, es ist ja ein liebes Miteinander. Ich glaube, das kennt auch Vince aus Barzeiten und Barerfahrung. Natürlich hast du dann immer Leute, die anfangen rumzupöbeln, aber dann fliegen die halt aus der Bar auch einfach raus. Geht ja nicht an, dass eine Person die schöne Zeit von allen anderen mit Absicht kaputt macht. Und das ist ja eh zum Teil auch verrückt, was da mit Klarnamen Leute von sich geben und bewusst auch pöbeln, wo ich mir immer denke, so, das ist ja irgendwie tagtäglich, kommen da tausende Beiträge auf LinkedIn. So, wenn dich mein Beitrag so stört, dann lies ihn halt nicht oder geh halt weiter. Aber du musst ja dann nicht noch mit Absicht rumschlagen oder Dinge kaputt machen. Wenn es dir so wichtig ist, schreib mir halt eine Nachricht, aber lass die Kommentare oder die anderen Menschen dort in Ruhe, die mit aktiv sind. Das ist, glaube ich, um das nochmal so ein anderes Bild zu bringen, das ist ja der menschliche Umgang, sich einfach selber zu schützen, das Umfeld, was man miteinander hat. Aber da sind wir ja auch direkt im Punkt Krisenkommunikation. Das war ja auch einer der Hauptgründe, warum KMUs oder Marken allgemein sagen, wir gehen lieber nicht auf Social Media, weil da ja Shitstorms passieren können, weil da ja Krise passieren kann. Im Zweifel haben wir jetzt auch schon herausgefunden, kann man Sachen sofort löschen, dann sind die weg und dann sind die auch relativ schnell vergessen. Aber gibt es einen Schritt davor zu sagen, wie kann man mit einer Krise umgehen? Was würdest du sagen? Was wäre so der Best-Practice-Umgang in der Hinsicht?
Großes Feld. Weites Feld. Es kommt natürlich immer darauf an, was es für eine Krise ist. Ne? Also es gibt ja ganz grob verschiedene Krisenarten. Mal ganz kurzer Exkurs. Es gibt akute Krisen. Das ist das, was so plötzlich über dich hereinbricht. Das hast du nicht vorher geahnt und weißt nicht, wo es herkommt. Dann hast du latente Krisen, von denen weißt du, da schwelt irgendwas. Da weiß ich, da sind sich zwei nicht grün oder ne, da haben wir im Unternehmen irgendwie so zwei Fraktionen, die sich so ein bisschen bekriegen und das überträgt sich auch auf die Öffentlichkeit. Es gibt vielleicht Presseberichte irgendwie, die von unterschiedlichen Positionen innerhalb eines Unternehmens berichten. Da weiß man, da kann irgendwie mal was hochkochen zu dem Thema. Und dann, das ist schon quasi auch was, wo Krise sich unterscheidet. Die Frage, ist es rein online oder ist auch offline irgendwas? Also ich sage mal so, wenn bei einem Chemiekonzern ein Labor in die Luft fliegt, dann überträgt sich das mit Sicherheit auch online, aber es ist eine Offline-Krise. Und da muss man anders koordinieren, als wenn es in Häkchen nur ein Shitstorm ist. Und ein Shitstorm will ich jetzt auch gar nicht kleinreden. Der kann richtig gefährlich werden, auch für Unternehmen. Der kann massiv Image schädigen. Aber ich sag mal so, explodierende Labore oder sowas, die sind dann nochmal eine andere Nummer. Deswegen gib mir doch mal eine kleine Situation, irgendwas, wo du sagst, das könntest du dir vorstellen, und wie wäre da ein Best Practice Beispiel? Weil es ist immer ein bisschen abstrakt, so von unterschiedlichen Dimensionen zu reden. Ja, gib mir mal ein Beispiel.
Wir bleiben mal beim Küchenbauer. Ich denke mir jetzt ganz spontan was aus. Der hat eine neue Küche gezeigt und er wusste nicht, dass es parallel in, weil deine Tasse gerade grün ist, zu dem Grün, das weiß Social Media natürlich, das ist das genau das Grün, was irgendein Star auf dem roten Teppich bei der Met Gala getragen hat. Das kocht hoch, es werden haufenweise Memes gemacht, auch im Umgang mit der Küchenfarbe und es wird sich drüber lustig gemacht. Er weiß jetzt einfach nicht, was damit passiert und seine Küche geht auf einmal viral. In der Hinsicht, also innerhalb seines kleinen Kosmos, lauter Memes drunter, Leute machen sich drüber lustig, das ist so der Kontext. Für einen selbst, weißt du, er Küchenbauer, er freundet sich ja gerade erst mit Social Media an, also so wirklich dieses klassische, gutbürgerliche KMU, was es mal versuchen will mit Content und dann passiert genau das. Und das ist natürlich komplett überfordernd. So, ja. Wie sollte man jetzt damit umgehen?
Ich musste eben lachen, weil du grüne Tasse gesagt hast. Ich hatte eigentlich was anderes erwartet.
Okay.
Wenn die Farbe grün im Internet auf Social Media genannt wird, ist sehr, sehr schnell, dass es ja, aber die Grünen in den Kommentaren hagelt, also in Richtung der Partei. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass es nicht diese Krise ist.
Ja, wir lassen das Politische mal politisch sein und gehen mal rein da drauf.
Ja.
Weil ich meine, es gibt ja wirklich, das ist ja ein echtes Thema, es gibt so viele Internetcodes von unterschiedlichen Zielgruppen, mit denen man erreicht. Ich meine, wie Gen Z miteinander redet, da blicke ich auch nicht bei allen sprachlichen Raffinessen durch. So kommt man sich dann fast schon wieder alt vor. Da passieren dann schnell Dinge, wo dann andere drüber berichten und spätestens, wenn dann Watson darüber berichtet, was beim Küchenbauer um die Ecke passiert ist, denkst du, habe ich jetzt ein Problem oder ist das eigentlich ein Win? Weil das ist ja auch eine These aktuell, zu sagen so, es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur Publicity und das ist im Zweifelsfall eigentlich immer gut, wenn über dich geredet wird.
Es ist zweischneidiges Schwert, genau. Aus Sicht des Community Managements, man hat ein Grundgefühl für den Traffic auf dem eigenen Kanal, den man betreut. Und man merkt sehr, sehr schnell, wenn die Kommentare hochgehen. Also das merkt man wirklich innerhalb von, je nachdem, wie sich so eine Krise entwickelt, ne, latent ist nochmal was anderes als akut, aber wir reden jetzt mal von dem Akutfall. Man merkt es innerhalb von 10, 15 Minuten. Da gehen die Zahlen massiv hoch und dann weiß man, jetzt hat man was zu tun. Dann ist erstmal der erste Schritt, ruhig bleiben. Das vergessen die meisten. Die wollen dann gleich irgendwie was machen und in blinden Aktionen ruhig bleiben. Wenn die Krise losgeht, man hat immer so 2, 3 Minuten. Die erste Minute atmen, die zweite Minute schreien, heulen, irgendwas an die Wand schmeißen, bitte nichts, was kaputt gehen kann, das macht nur Arbeit. Und die dritte Minute wieder atmen. So, dann hat man erstmal so die doch eher tierischen Reflexe irgendwie durch. Und dann kann man sich in Ruhe konzentrieren, was ist denn da jetzt? Und dann sichtet man, ist das jetzt etwas, wo sag mal, Menschen bedroht werden? Dann ist das was, wo man sehr schnell auch jetzt der Küchenbauer, der hat wahrscheinlich kein Justiziariat an der Hand, da schaltet man Hate Aid ein. Ganz klar. Die kennen sich damit aus, wenn Hass und Hetze im Internet überhand nehmen. Wenn man jetzt sieht, okay, da werden lauter Memes gepostet, dann guckt man, sind die Memes irgendwie witzig? Kann man da draußen Win machen? Da muss man natürlich überlegen, wie ist jetzt der eigene Humor? Kann ich über mich selber lachen? Wichtig ist aber, dass man permanent jemanden hat. Und da sind wir wieder, ne, bei dem Thema Ressource, Zeit, Budget, wie auch immer. Jemand muss ein Auge auf die Kommentare haben und muss interagieren. Das heißt, die Kommentare bestärken, die in irgendeiner Form positiv humorvoll aufgegriffen werden können oder wo man was erklären kann. Ne? Also zum Beispiel, warum zur Hölle habt ihr diese Farbe genommen? Kann man sagen, hier, Pantone, schieß mich tot, ist Trendfarbe von Jahr XY. Wir sind jetzt voll auf dem Retro-Trip. Irgendwie sowas kann man machen. Oder aber es heißt, ja, hier bei mir platzt aber der Lack ab. Gut, sollte man vielleicht jetzt nicht mit, ja, bei uns ist der Lack auch doch auch schon ab oder sowas antworten. Dann ist dann ein bisschen schwierig mit dem Humor. Aber dann kann man sagen, Moment, das sollte nicht sein. Wie alt ist denn deine Küche? Schreib uns mal E-Mail, ne? Wir kümmern uns drum. Kann ein paar Tage dauern, weil wir haben hier gerade sehr viel zu tun. Wir danken schon mal fürs Verständnis. Wir halten dich auf dem Raum. Kann man im Zweifelsfalle da diese Kundschaft auch fragen, können wir hier ein kleines Video machen, wie wir es repariert haben, dass man es hinterher halt nicht mehr sieht, weil was weiß ich, das ist jetzt die Front, die gibt's nicht mehr. Und wir müssen hier jetzt irgendwie eine Lösung finden und wir nehmen eine andere Farbe, die sich hier aber toll einfügt und tauschen ein paar Teile aus. und können wir daraus eine Vorher-Nachher-Geschichte machen und dann freut sich der Kunde und die haben dann vielleicht sogar noch eine Gratis-Geschichte dazu draus gemacht und alles wunderbar, alles fein. Die Frage ist halt, wie kann ich dafür sorgen, dass die Kommentare beaufsichtigt werden? Und da sind wir beim Thema Zeit und Personal. Und viel wird nicht in Community Management normalerweise investiert. Also wenn ich so Stellen sehe, wird meistens irgendwie Social Media Management so generell und Content CreatorIn und keine Ahnung was wird gesucht. Wenig Community Management und dann meistens irgendwie zum Dumpingpreis. Das heißt dann so, die Kommentare kannst du doch nebenbei machen. Nein, halt eben nicht nebenbei machen.
Gerade wenn es am Wochenende ist und dann passiert das ja alles am Wochenende abends noch und im Zweifelsfall siehst du es nicht und hast ein Problem. Wie erklärst du denn, dass dann ganz viele die Kurzschlussreaktion vollführen, zu sagen, dann blockiere ich erstmal die Kommentare, also ich stelle die Kommentarfunktion aus, ich reagiere erstmal 3 Tage nicht und dann gucke ich, dass sich das von allein löscht. Erstaunlich viele machen das ja und ich frage mich immer, warum?
Also ich habe es einmal erlebt, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Kommentarspalte abgeschaltet wurde, weil wir halt es wirklich nicht mehr moderieren konnten. Wir haben halt den Auftrag, das entsprechend gut zu moderieren. Und da haben wir das ganz transparent gemacht und haben gesagt, hier, das Kommentaraufkommen ist sehr hoch. Um eine ausreichende Moderation zu gewährleisten, haben wir jetzt erstmal die Kommentare bis morgen früh das ganz transparent gemacht. Geschaltet. Wir moderieren im Hintergrund weiter. Morgen früh geht's an dieser Stelle dann nahtlos weiter. Das kann man machen, wenn man es so transparent macht. Dann sollte man auch vielleicht dazu schreiben, Leute, wir sind ein 10-Mann-Betrieb. Die meisten sind eher dafür da, eure Küchen aufzubauen. Könntet ihr bitte Verständnis haben, dass dieses Kommentaraufkommen jetzt nicht dem Standard entspricht? Wir melden uns morgen wieder. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit vergeht dazwischen? Ja, ist dann wirklich, dass es am nächsten Tag weitergeht oder ist es, dass man 3 Tage versucht, es auszusitzen? Aussitzen funktioniert nie. Das ist bei jeder Krise so. Es funktioniert einfach nicht.
Internet vergisst schnell, aber in den Momenten eigentlich nicht.
Richtig. Und man kann es so ein bisschen mit Zahnschmerzen vergleichen. Die gehen auch nicht weg. Jedenfalls nicht von alleine.
Und ja, Augen auf, also ich wollte gerade sagen Augen auf beim Content, aber es liegt ja nicht primär immer am eigenen Content, den man teilt, sondern das sind ja manchmal Dinge, die dann von alleine passieren, die dann auch schnell hochgeschaukelt werden. Also weil du vorhin meintest, der Lack platzt ab. Wenn das eine Person mit halbwegs Reichweite teilt und sich auf einmal 100 Leute gesehen fühlen und sagen, bei mir war das auch so, dann spricht auf einmal das gesamte Internet da drüben. Dann hast du ein wirkliches Problem. Dann hilft dir eigentlich nur eine ganz, ganz krasse Transparenzoffensive, da aktiv zu werden. Und viele Unternehmen, die ansonsten unglaublich nahbar spielen wollen, machen dann ja sehr auf, wir sind dann doch nur ein Unternehmen, keine Marke mehr.
Ja, das ist das, was mich immer frustriert. Also die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den sie nach außen eigentlich versuchen zu transportieren und dann dem Scheitern an diesem Anspruch. Weil die Kommentarspalten sind halt ja wie so ein Lackmustest. Und wenn ich da scheitere, dann lässt das sehr Rückschlüsse zu auf die Unternehmenswerte und auf alles andere. Also deswegen finde ich es auch schwierig, wenn man Community Management rein an PraktikantInnen auslagert oder WerkstudentInnen. Die sollen unbedingt auch mit reinschnuppern und mit Verantwortung übernehmen. Das ist großartig und wir brauchen die. Das sind ja die Nächsten, die dann nachwachsen. Ne? Also wir brauchen die ja in der Generationenabfolge sozusagen. Aber wir können denen noch nicht die Kommentarspalte alleine aufdrücken und sagen, jetzt mach du mal den Shitstorm. Das geht doch nicht. Spreche ich vielleicht auch als eine, die ihre erste Krise tatsächlich alleine erlebt hat, wo ich immer gedacht hatte, okay. Wenn ich mal eine Krise habe, dann wird das irgendwann mal mit den erfahrenen Kolleginnen um mich rum sein und das ist alles easy. Keine Kollegin da, zentrale Pressestelle auch nicht greifbar, ich alleine, Mittagspause, Freitagnachmittag.
Was gibt Schöneres, ne? Aber danach hast du es erlebt.
Ja, und dann habe ich auch festgestellt, wie sehr mir das Spaß macht.
Okay, gut, ja. Das ist ja vielleicht auch immer ganz blöd gesagt, so eine Mindset-Geschichte, je nachdem, wie man sich dann hineinbegibt, zu sagen, dein Trick von vor allem mit dem Atmen, erstmal runterfahren und dann zu sagen, so, es sind auch bloß Kommentare, man kann auf jeden Kommentar wertschätzend antworten, man kriegt das schon hin.
Das ist auch das Wichtigste, also diese Wertschätzung darf nicht verloren gehen. Viele reagieren in der Krise dann patzig oder kurz angebunden und das darf nicht sein. Man muss weiterhin eine Engelsgeduld mit der Community haben.
Jetzt hast du parallel noch ganz viele andere spannende Themen aufgemacht, die ich auch gerne noch kurz rein möchte. Wir hoffen, euch hat die Folge bisher gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und bewertet den ganzen Spaß auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr Menschen Branding ohne Bullshit hören können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ein Punkt war, es wird zu wenig in Community Management investiert. So, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wenn du Content machst, wäre so eigentlich Schritt 1, vom Content auszudenken, was will ich denn damit erreichen, Community aufbauen, ist praktisch Brand Awareness zu schaffen, also die Markenbekanntheit zu steigern und sich eine potenzielle kaufbereite Zielgruppe heranwachsen zu lassen, die einen schon kennt, die einen vor allem kennt, wenn es dann drauf ankommt. Weil wenn ich Leute erreichen will, die sofort kaufen und die dann aber auch weiterziehen, das ist ja keine Community, da kann ich einfach bezahlte Werbung schalten, einfach Anzeigen schalten und gut ist. Wenn ich mir wirklich eine Marke für die nächsten Jahrzehnte aufbauen will, dann sollte ich eigentlich fast weniger in Content, sondern eher in Content Management bzw. Community Management investieren. Oder zu sagen, so Leute, es geht nicht nur um neuen kreativen Content, sondern mindestens zur anderen Hälfte der Waagschale um das ganze Miteinander, um den Aufbau von einer echten Community. Und ich glaube, oder ich jetzt so nach allem, was du erzählt hast, ganz klar das Gefühl, das wird unterschätzt. Oder da bleibt vor allem ganz viel an Möglichkeiten liegen. So dafür, dass alle immer ganz Zahlen und auf Gewinn und auf Return on Investment schauen. Ja, Leute, wenn ihr halt das Ende offen daliegen lasst, sozusagen, hier machen wir einen sehr, sehr guten Anfang und hauen Content raus, aber dann machen wir nichts damit, dann erschaffst du viel Potenzial, was dann einfach liegen gelassen wird, oder?
Genau das. Und ich würde tatsächlich auch nur für heftig plädieren, weil ich auch den KollegInnen aus dem Content natürlich jetzt nicht irgendwie Budget wegziehen will. Das ist das nächste Problem, ne? Also Geld ist meistens begrenzt, Zeit ist sowieso immer begrenzt. Die Community-Seite, die würde ich jetzt nicht über den Content stellen, weil ohne Content ist Community halt auch nicht möglich. Aber ohne Community ist der Content halt auch, dass er verpufft. Da kannst du eine Werbeanzeige, wie gesagt. Was mir halt auffällt, ist, dass wenig auf diesen Community-Bereich geguckt wird und noch viel weniger wird geguckt, was die Community-ManagerInnen für einen Job machen. Denn wir sind diejenigen, die die Inhalte aus dem Internet rausholen, die niemand sehen soll. Wir sind die, die den Hate sehen. Wir sind diejenigen, die im Zweifelsfall das auch zu Anzeigen bringen, etc. Und je nachdem, also den Küchenbauern wird das wahrscheinlich weniger betreffen, aber wenn der sich politisch äußert zum Beispiel, ist auch das möglich. Und ich habe eben schon gesagt, ne, also es reicht, eine Farbe zu nennen und dann kann man schon eine bestimmte Personengruppe sehr, sehr triggern, im wahrsten Sinne. Was das mit einem macht, wird noch weniger diskutiert, als was das Community Management eigentlich auch bewirken kann. Und es geht aber nicht ohne beides zu betrachten. Also man muss gucken, was kann Community Management. Man muss aber auch gucken, unter was leidet Community Management. Community Management leidet zum Beispiel darunter, dass wir teilweise ein sehr hohes Kommentaraufkommen haben. Denn wenn Content gut läuft, dann sind die Kommentare auch entsprechend viel. Und dann kriegt man im wahrsten Sinne viereckige Augen. Also als Kind habe ich das immer für ein Ammenmärchen gehalten. Aber wenn ich nach einem Einsatz dann ins Bett gehe, denke ich, ach so, okay, es flimmert alles. Je nachdem halt, wie hochfrequent das ist, ne? Und auch die Inhalte, die wir sehen, die sind zum Teil heftig. Und drüber muss halt auch geredet werden. Das heißt, Unternehmen müssen in Content investieren, die müssen in Community Management investieren und die müssen aber auch beides absichern. Also Content-Erstellende sehen auch teilweise Inhalte, die nicht so schön sind, ne, weil auch viel sind ja Aufgaben, die sich überlappen. Aber Community-ManagerInnen sehen halt auch viel, was nicht so toll ist.
Das auf jeden Fall. Vielleicht müssen aber Unternehmen erstmal lernen, überhaupt zu sehen, wofür Community überhaupt gut ist. Und dazu ganz am Anfang schon einen Punkt genannt, so alleine in der Produktentwicklung damit über die Schulter schauen zu können oder da einfach eine gesunde Schnittstelle zu haben zwischen den Abteilungen. Also klar, beim Küchenbauer ist das jetzt kein Thema, aber wenn der ein Team hat und das Team von den 10 Leuten sind 3 auch noch auf Social Media unterwegs und die geben einem dann aktiv Rückmeldungen von wegen, guck mal hier, das ist gerade Trend, dazu können wir was machen. Das fließt ja alles nahtlos ineinander über. Sprich, wenn dann dieses blöde Silo-Denken stattfindet, so von wegen, es gibt irgendeine Abteilung, die schaltet halt die Anzeigen, dann haben wir eine Praktikantin, einen Praktikanten, der kümmert sich um die ganzen Kommentare, so keine Ahnung, was da passiert, das interessiert auch niemanden, das ist ja meist so das Ende vom Lied, statt das irgendwie ganzheitlich zu denken, zu sagen so, guck mal, wir wollen hier irgendwie was Neues entwickeln, wir fragen die Leute, die mit unseren Sachen interagieren, aktiv und dann nehmen wir das Feedback aber auch und machen was daraus und auf einmal entsteht ja dann ein gewinnbringender Strudel oder ein Auftrieb nach oben um da gemeinsam zu wachsen. Und auf einmal ist das, kann man das ja in Geld nur schwer messen. Man kann ja dann nicht sagen, von 100 Kommentaren, das macht mir dann 100 Euro auf dem Konto. So läuft die Rechnung nicht. Aber es ist am Ende viel gewinnbringender als dieses klassische Denken von wegen irgendwie Geld rein und ich werde gesehen und Geld raus und ich werde nicht mehr gesehen, was mit bezahlter Werbung immer stattfindet.
Wobei ich auch ergänzen möchte, es ist lustig, man kann so ein bisschen den Grad, wie Community Management in einem Unternehmen einen Stellenwert hat. Da ist der Gradmesser bezahlte Werbeanzeigen, wie wird da kommentiert. Das kann man daran, kann man das gut absehen. Also diejenigen, die sich wirklich der Thematik Community Management bewusst sind, lassen auch die Community-ManagerInnen unter den bezahlten Werbeanzeigen die Kommentare managen. Diejenigen, die das nicht tun, da sind teilweise die fürchterlichsten Kommentarspalten unter diesen Werbemaßnahmen. Und dann kann man das Geld eigentlich gleich direkt ins Community-Management packen, weil verbrennen will ich jetzt nicht sagen, weil das kann man besser anlegen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt in meiner Werbeanzeige sage, hier, ich bin der Küchenbauer bla und meine Küche ist immer so toll und darunter schreibt jeder, da platzt der Lack ab. Das ist doch fürchterlich, dieses Zeug. Würde ich nie wieder kaufen. Und die Firma ignoriert es.
Freut sich einfach über die Zahlen, ne? Schon 500 Kommentare, das läuft doch gut.
Ja, Zahlen können halt nichts darüber aussagen, wie die Bewertung ist und ja, wie der Kommentar halt aussieht.
Ich glaube, wir kommen ja eh bei jeder Folge immer am Ende dahin zu sagen, es sind halt immer alle Teile, die ineinander fließen. Also ich glaube, auch als Community Management musst du ja aufbauen auf einem starken Markenfundament. Oder wenn die Marke nicht weiß, was sie will, kannst du ja auch nicht entsprechend kommentieren oder entsprechend sagen, dafür stehen wir, das wollen wir erreichen. Deswegen gibt es auch unsere Netiquette, unsere Hausregeln, die wir haben. Das baut ja alles aufeinander auf. Und dann muss sich ja der Kreis auch irgendwie schließen, zu sagen, das kommt auch wieder ins Unternehmen zurück. Daraus entwickelt sich auch wiederum die Marke weiter. Das baut alles auf dem Fundament auf und so weiter. Eigentlich eher, ich finde immer das Bild des Gartens ganz schön. Ich finde, das ist noch kaum etabliert. Aber zu sagen, so ich bestelle ein Beet, dann wächst was. Aber würdest du auch sagen, Gemarkenbasis ist schon ein Fundament. Ohne das geht's eigentlich nicht. Also dann kannst du es auch einfach sein lassen.
Also es muss zumindest irgendwie klar sein, was eine Marke möchte und wofür sie steht. Ich kann mit sehr, sehr wenig arbeiten. Das ist wirklich, weil ich dann halt entsprechende Fragen stelle. Das ist klar. Jetzt, wenn ich mit Personal Brands arbeite und die CreatorInnen nicht wissen, wie wird das jetzt einfach mit dem Community Management, dann frage ich zum Beispiel, was nimmst du als Smileys am häufigsten? So, und daran kann ich schon ablesen, ist das jemand, der sehr ernste Smileys nutzt oder ist das jemand, der sehr zwinkermäßig Smileys nutzt und humorvoll und sehr expressiv ist. Und dann kann man daraus schon was ablesen und dann stelle ich die nächste Frage, ob das halt auch ne, mit den Werten, für die man steht, irgendwie in welchem Zusammenhang diese Smileys dann kommen. Und so entwickelt sich das dann und dann kommen die Leute halt auch zu dem Bewusstsein, wofür ich eigentlich dann auch eingesetzt werde, was ich dann nach außen transportiere. Also es gibt so mit und Wege, da reinzukommen. Ja, aber es ist halt immer schöner, wenn man eine gewisse Basis hat, wenn man weiß, was diejenigen möchten. Übrigens, das Bild mit dem Garten ist toll, weil es gibt ja immer so die Aussage, wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen? Vor 20 Jahren. Wann ist der zweitbeste Zeitpunkt? Jetzt. Und das Gleiche gilt irgendwie auch für Community Management. Also vor 20 Jahren, naja, das sind die Beginnzeiten so von Social Media. Aber es wäre schön, wenn man sich spätestens jetzt dafür entscheidet, das Community Management und das Community was Wertvolles ist.
Absolut. Und das zeigt ja auch so ganz plastisch die Entwicklung von YouTube beispielsweise, so Menschen wie Rezo, die am Anfang halt die Plattform bespielt haben, die haben halt mit den Menschen interagiert und das machen die immer noch und du kannst Teil davon sein und das ist wie eine Familie. So, und ich glaube, bei einigen KMUs habe ich zumindest immer das Gefühl, die beantworten halt Kommentare, aber mehr auch nicht. Jetzt habe ich anhand deiner Definition gelernt, das ist schon Community,
ja.
Aber es fühlt sich nicht immer so an. Also manchmal hat man auch das Gefühl, du wirst halt auch als Nutzerin, als die Person, die mit einer Marke interagiert, sehr schnell fallen gelassen, wenn halt irgendwas nicht läuft. Oder wenn ein neuer Trend ist, dann bist du weg vom Fenster.
Also es muss halt eine gewisse Verbindlichkeit da sein, ne? Und es muss ein unterschwelliges Beziehung aufbauen wollen, muss dabei sein. Und wenn das fehlt, ja, dann kannst du halt auch eine Maschine hinstellen. Und daran kann man, glaube ich, auch schon ablesen, wie ich zum Thema KI stehe.
Erzähl gerne noch den Punkt, das stand immer bei uns auf der Liste. Müssen wir ja noch drüber reden.
Ich habe mich daran erinnert. Also ich finde es überhaupt kein Problem, wenn man KI nutzt, zum Beispiel Hate rauszufiltern. Ne? Das ist für mich, es ist ein Segen. Das ist großartig. Wichtig ist, dass KIs gut trainiert sind, um halt auch Code dann zu erkennen. Also auch die Kombination von bestimmten Wortzusammensetzungen oder auch Emojis, weil die nicht unbedingt immer das Gleiche bedeuten müssen. Also wenn jetzt ein Schalke-Fan einen blauen Smiley, ein blaues Herz postet, dann ist das mit Sicherheit was anderes, als wenn es eine politische Partei macht. Da muss man halt unterscheiden können. Genauso gibt es Formulierungen, die, da fällt mir jetzt so eine sehr negative ein, also eine kleine Triggerwarnung mit Suizid. Wenn jemand schreibt, den Enkel machen, dann ist klar, dass es um einen Suizid geht. Das muss halt eine KI auch erstmal verstehen. Und wenn die nicht gut trainiert ist, dann flaggt die im Zweifelsfalle Kommentare, die nicht wirklich rauszunehmen sind, oder aber lässt Kommentare stehen. Und wenn ich mich dann darauf verlasse, kann das halt richtig fies werden. Deswegen, die muss gut trainiert sein. Also für Hate und zweifelhafte Kommentare super, dass ich dann halt nochmal drüber gucken kann und sehe, okay, das wurde jetzt als das XY eingeschätzt. Gehe ich mit oder halt gehe ich nicht mit? Dann KI, gerade wenn es im Dialektsprachlichen ist, wird es schwierig. Das können die wenigsten. Beziehungsweise ich habe noch nichts Gutes gesehen.
Ich finde Riverside, mit der Plattform nehmen wir ja auf, die versteht Vince immerhin schon. Es wird immer besser.
Aber können sie auch entsprechend antworten?
Nein.
Das ist dann nämlich die große Kunst. Und wenn ich jetzt dialektsprachige Kommentare sehe und selber schon denke so, was ist jetzt gemeint? Dann wage ich zu bezweifeln, dass eine KI das umso genauer hinkriegt, weil ja auch Dialekt nicht immer eine richtige Rechtschreibung hat. Ne? Das ist das Nächste. Und wenn ich dann aber auch Kommentare sehe, die sehr eindeutig KI gemacht sind, die eine Zusammenfassung meines Beitrags sind, das ist so das, was gerade auf LinkedIn rüberschwappt, langweilig.
Bist du das aus? Trägst du das irgendwie aus, zu sagen, dann gehst du mit Absicht auf eine bestimmte Art und Weise darauf ein?
Also wenn ich Bock drauf habe, dann frage ich nach, ob der Beitrag, den ich geschrieben habe, ob der so schlecht geschrieben ist, dass man ihn nochmal durch eine KI jagen musste. Kann man ja mal fragen. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann sage ich mir, ich ignoriere es. Und wenn ich ganz kurze Zündschnur habe, dann kommt's raus. Weil ich mir sage, das muss auch in meiner Community, also die haben ja gerade meinen Beitrag gelesen. Da entspinnt sich ja keine Diskussion, weil das ist ja 1:1 mein Beitrag, nur gekürzt und umformuliert. Und das hat keinen Mehrwert. Und das ist das, was ich schade finde. Und ich hatte heute gerade einen Post, wo es darum ging, dass eine Userin oder ein User kritisiert wurde für genau so plus ein Raketen-Emoji. Und dann kam da drunter, ist das jetzt ein Kommentar mit Mehrwert? Ich dachte so, meine Güte nochmal, wenn mir manche Person drunter schreibt, genau so und meinethalben auch ein Raketen-Kommentar, ist mega wurscht, dann weiß ich, okay, der gefällt das. Geil. Und vielleicht ist es eine Person, die ich richtig cool finde, wo mich dieses Kompliment doppelt und dreifach freut. Und dann da drunter zu hauen, hat das Mehrwert? Natürlich hat das Mehrwert. Ja, man kann jeden Kommentar irgendwie ausführlicher machen. Man kann jeden Kommentar irgendwie mit noch mehr Humor, mit noch mehr Inhalt, mit noch mehr Länge, was auch immer. Man kann jeden Kommentar verbessern. Auch jeden meiner Kommentare kann man noch ein bisschen anders, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen spitzer schreiben. Aber diese Kommentarpolizei zu spielen, das mache ja noch nicht mal ich als Community Managerin. Also ich komme ja nur mit der Etikettenkeule um die Ecke, wenn sich jemand daneben benimmt und sagt dann, sorry, also hier bitte nicht. Da ist das die digitale Tür und auf Wiedersehen. Aber jetzt irgendwie zu sagen, nee, das ist zu kurz oder keine Ahnung was. Wie gesagt, Ausnahme. Diese KI-Slop-Dinger, die dann meinen, sie können 1:1 eine Zusammenfassung schreiben, weil das ist kein Mehrwert. Das ist 1:1 das, was ich geschrieben habe. Also das sind so meine 5 Cent zu KI. Und man sollte sich natürlich dann auch vielleicht überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, eine KI hinzusetzen, die entsprechend Ressourcen benötigt, die auf unserer Erde nur begrenzt sind, wenn man das auch in 20, 30 Sekunden selber schreibt.
Da würde ich noch direkt dahinter packen, zu sagen, so, warum machst du überhaupt Community Management? Wenn wir jetzt gerade schon über das schöne Gespräch mit dir dahin gekommen sind, zu sagen, es hat einen unglaublichen Mehrwert für dich als Marke, als Unternehmen in Hinsicht Produktweiterentwicklung, im Umgang mit dem Team, wie wirst du wahrgenommen? Das ist ja ganz, ganz viel Zwischenmenschliches, was du anhand von geschriebenen Sachen und wie sie geschrieben sind, wie viele Emojis da drin sind und ob da einfach genauso und Rakete ist, das ist manchmal mehr wert als halt die Zusammenfassung, ne? Damit kann man ja Dinge ablesen. Und damit kannst du auch einen Raum rausfinden. Also es gibt ja, wenn ich so an meine LinkedIn-Aktivität denke, es gibt Räume, die meide ich mittlerweile. Das sind so Selbstständige, die von der Selbstständigkeit schreiben und Selbstständige kommentieren und meinen, toll, bravo, weiter so, sehr schön. Das sind Kommentare, die bringen mir ja nichts. Also da kann ich auch rausgehen, wenn überall nur Daumen hoch ist. Und andere Räume, die sind dann aber sehr viel inspirierender. Passiert da wirklich Interaktion, da wird irgendwie Mehrwert gestiftet innerhalb der Kommentare und je nachdem, wie es geschrieben ist, kann ich eben auch zwischenmenschlich was mit rausnehmen und rauslesen. Und da geht's ja dann darum, damit zu interagieren. Und das kann ja auch keine KI zusammenfassen. Auch vor allem nicht die Dinge, die zwischen den Zeilen mitschwingen. Also gerade Ironie, Sarkasmus, da die Tools werden immer besser und wahrscheinlich ist das in einem halben Jahr schon wieder ganz anders. Aber es ist ja trotzdem der springende Punkt. Was willst du damit dann später machen? Also wofür baust du dir das überhaupt auf und was willst du da draus mitnehmen? Und dafür brauchst du Menschen, würde ich meinen.
Sehe ich genauso. Und auch wenn ich sehr oft gerne auch mal genug von Menschen habe, ist auch eine Nebenwirkung von dem Beruf, das ist eigentlich das Schönste, diese Interaktion zwischen Menschen und zu merken, wie aus, letztlich sind es nur Pixel auf dem Bildschirm oder Buchstaben. Ich meine, wir haben nur so 26 Buchstaben, die wir in beliebiger Reihenfolge zusammensetzen können. Und daraus entsteht mehr. Das ist also wirklich mehr als die Summe der Teile. Und das ist tatsächlich etwas, was schwer in Worte zu fassen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ein bisschen meine Herausforderung ist, wenn ich jetzt zu Community Management berate oder selber ins Community Management reingehe, diese Faszination zu erklären, weil diese Magie, die in einer Community entsteht, auch wenn ich fremde Communities betreuen darf, das ist was ganz Besonderes. Und das ist tatsächlich mehr als einfach nur irgendwie so drei Zeilen. Man sieht nur die drei Zeilen und doch steckt da viel, viel mehr dahinter. Und ja, es macht großen Spaß.
Ja, und es gibt immer die stillen Mitleserinnen da draußen. Und da muss ich gerade an Vince denken, der die ganze Zeit hier still mit zuhört und dabei ist. Das ist so sinnbildhaft gerade dafür, von wegen, es entspannt sich was, ein Gespräch. Und Leute verfolgen das. Ich meine, auch dafür macht man es ja zum Teil. Oder Vince?
Vince, kennst du die 90-9-1-Regel?
90-9-1, auch schon gehört. Aber die 90% oder 90 von 100, die schauen es einfach, die hinterlassen nie ein Lebenszeichen. Das sind einfach so die stillen Beobachter.
Man hat so 100% sozusagen, aber es ist nur eine Faustregel, Das ist jetzt nicht mathematisch irgendwie belegt. Gab mal Untersuchungen dazu, wichen dann die Prozentzahlen auch ab. Es gibt auch so 80 und dann, keine Ahnung. Aber 90-9-1 ist eigentlich so 90% sind stille Mitlesende, 9% sind so ab und zu sporadisch Interagierende und 1% sind so Power-UserInnen. Und das ordnet auch sehr viel ein, wenn man mal Hate kriegt, dann zu sagen, naja, es sind nur 1%. Die 90%, die sagen halt nichts Negatives. Und das ist viel mehr. Das ist eine sehr, sehr laute Mehrheit, die ja eigentlich auch kritisieren könnte und es nicht tut. Aber das ist halt dieses 90-9-1 ist so ein bisschen für die schreiben, weil die mitlesen und nicken und oder Kopfschütteln oder sagen so, was die da jetzt schon wieder, was redet die? Keine Ahnung, was für ein Insider-Joke sie jetzt wieder bringt. Oder, ah ja, den Insider-Joke, den verstehe ich. Und die lachen dann mit, ohne dass man es sieht. Das ist eigentlich ist schade, dass man es nicht sieht. Aber ich stelle es mir manchmal
ganz. Aber es ist, ich glaube, so entscheidend, dass man sich das immer wieder mit in den Kopf reinruft. Weil es ja, das meinte Patrick im Interview, es ist einfach krass, wie stark wir die ganze Zeit bewertet werden auf Social Media in Form von Zahlen. Also du kriegst ja permanent Feedback. Wie oft wurde dein Beitrag ausgespielt? Wann sind die ersten Kommentare eingegangen? Wie viele Kommentare? Wie viele Likes? Sowas spielt alles eine Rolle. Und was ich auch schon oft persönlich erlebt habe, sind dann einfach unter einem Beitrag, wo hunderte Leute liken, hast du dann einfach drei Leute, die den Scheiße finden. Daran beißt man sich dann ab oder arbeitet sich ab und hat das Gefühl, dass es ging komplett nach hinten los, richtig negativ und vergisst aber die Verhältnisse. Und ich finde, vielleicht sollte man sich, wenn man damit anfängt, auch diese 90-9-1-Regel nochmal irgendwie groß irgendwo hinschreiben, dass man sich daran erinnert. Man macht das eben nicht nur für die drei negativen Leute, die da ständig auffallen, die kann man auch zur Not blockieren, sondern man macht das für viel mehr Menschen da draußen. Ich meine, ich bin genauso ein User, der tagsüber mit den Kindern ganz viel macht. Ich sehe sehr viele inspirierende Beiträge. Ich verschenke schnell mal einen Daumen nach oben auf LinkedIn und würde gern kommentieren und schaff's einfach nicht. So, und wir vergessen immer, wir sind alles bloß Menschen. Wir tragen alle unsere Päckchen und Rucksäcke mit uns rum, haben alle zu allen Dingen immer eine Meinung und die im seltensten Fall Grund. Und trotzdem, das, was zurückkommt und was man managen kann, ist halt Gold wert. Also ich glaube, das ist so für die Zukunft das Kapital, was man noch ausschöpfen kann. Und wenn es noch das Menschliche ist, das menschliche Kapital zu sagen, wie wollen wir miteinander umgehen und was kriegt man da für Rückmeldungen? Auch das ist ja von vielen Punkten, sich dann teuer Marktstudien einzukaufen oder zu sagen, das können wir nicht, wir sind ja nur ein kleines KMU. Dann redet halt da draußen mit den Menschen. Also das steht euch ja zur Verfügung.
Das sind auch tolle Maßnahmen, die man auch relativ gut umsetzen kann. Ne? Man kann auch mal Leute einladen, die in der Community angehören. Oder man kann auch mal sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Crowdfunding-Aktion. All sowas geht, wenn man eine Community hat.
Absolut. Was würdest denn du so einer kleineren KMU jetzt raten, wenn die sagen, ja, wir machen irgendwas wie ein gewurschteltes Content, läuft so semi-geil, aber was würdest du denen sagen, welche drei Schritte könnten die jetzt in den nächsten Wochen einfach umsetzen, um sich dem Community-Kosmos ein bisschen nähern?
Als allererstes, beantwortet eure verdammten Kommentare. Also es kostet Zeit, ja, aber beantwortet die. Und dann vielleicht nicht mit Danke für den Kommentar, Punkt. Ne? Sondern versucht, in eine Interaktion zu gehen und da vielleicht ein kleiner Trick laut aussprechen. Also es klingt ein bisschen komisch, aber wenn mir um 22 Uhr irgendwann nicht mehr einfällt, was ich jetzt noch sagen könnte auf das 100. Hundevideo oder Foto, dann überlege ich, was würde ich denn jetzt in einer echten Situation sagen? Und dann schreibe ich das auf. Und natürlich verfeinere ich das noch ein bisschen. Klar, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, dann löscht man wieder alles und dann fängt man von vorne an. Aber wirklich Kommentare beantworten und vielleicht auch mal aufgreifen. Man hat einen schönen Kommentar gekriegt unter einem Reel. Geil, da macht man das Gleiche nochmal und sagt, hier, für den, der gesagt hat, das ist ein geiles Reel, dem machen wir das jetzt. Und dann ist dieser eine Mensch, der nochmal zurückkommt, der vielleicht noch einen dritten Kommentar schreibt oder einen vierten. Und der dann vielleicht das seinem Kumpels schickt und sagt, ey, guck mal hier, der Küchenbauer, der hat der Lack funktioniert jetzt und der hält jetzt auch, wenn ich da, keine Ahnung, das Nudelwasser überkochen lasse oder keine Ahnung, was ich da mache in meiner Küche. Das funktioniert jetzt alles und der hat da ein Reel draus gemacht. Guck mal, das ist geil. Dann trägt sich das weiter und dann befeuert das natürlich auch weiteren Content und die Schleife geht von vorne los.
Denkt immer an die 90 Leute, die sich beim Anschauen von dem Reel denken, das könnte ich sein. Das gibt es nämlich auch ganz oft.
Und ansonsten einfach mal bei mir anklopfen. Also ich beiß nicht und ich gebe auch, merkt man ja hier, viele gratis Tipps.
Nach den anderthalb Stunden jetzt kann man auf jeden Fall einfach anfangen und sich im ersten Krisenfall bei dir melden. Wo siehst du denn noch zum Abschluss hin, sich das Ganze in Zukunft weiterentwickeln? Wir haben ja auch am Anfang jetzt drüber gesprochen, ist ja eigentlich gar nicht so ein neues Thema, kocht gerade wieder neu auf. Ich glaube auch alles mit Ihnen in Verbindung zu sagen, das wird so anonym, wir brauchen wieder diese menschliche Seite, dieses Miteinander, das ist schon wichtig. Vielleicht hat auch schon das ein oder andere KMU gesehen, da kann man wirklich noch irgendwas rausholen. Was passiert denn aber in Zukunft? Was sind so deine Tipps für die nächsten Jahre?
Ist schwierig, weil ich schon in den letzten Jahren schiefgelegen hätte mit meinen Vorhersagen. Was ich vermute, ist, dass tatsächlich eine stärkere Vermenschlichung kommt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Interaktionen dann auch irgendwann sehr, sehr offen von einzelnen Menschen mit Klarnamen oder liebe Grüße Sarah darunter kommentieren, dass die vielleicht auch mal von hinter den Kulissen vor die Kulissen kommen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir umgekehrt aber auch genauso gut vorstellen, dass sehr, sehr viel durch KI versucht wird, wegzurationalisieren, eben weil es ein Kostenfaktor ist. Ich plädiere natürlich auch aus Selbstschutzgründen dagegen, klar. Aber sag, wenn ihr KI dafür einsetzen wollt, dass ich nicht mehr, was weiß ich, gerissene Tiere unter Wolfsposts oder sowas sehen muss, dann fände ich das schon ganz nice. Also ein guter Einsatz von KI, ein moralisch okayer Einsatz und in Verbindung mit sehr viel Menschlichkeit. Und ja, dann hängt es natürlich immer von den Menschen davon ab. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre Community Management auf dem Buckel und es macht was mit einem. Das ist ganz klar. Ich sage mir aber auch, also es gab mal einen Twitter-User namens Hannes, der hat einen schönen Satz geprägt. Ich kann ihn nicht mehr so 100%, aber im sinngemäß, das Internet ist ein guter Ort, wenn wir es dazu machen. Und das ist eigentlich so der Ansatz, den wir fahren müssen. Einfach auch weil wir ja das Internet selber mit bewohnen wollen. Und wenn wir das nur irgendwelchen Bots überlassen oder nur sehr hasserfüllten Menschen, dann ist das kein schöner Ort. Und deswegen Community Management, damit wir alle Spaß haben.
Ja, und ich sehe da gerade so eine große Chance. Also wenn man das einzige KMU in seinem Umfeld ist, was ganz aktiv sagt, guck mal hier, wir machen nicht nur Content, wir haben auch Sarah. Und Sarah ist für euch da und die managt alles. Und Sarah hat sogar ein Gesicht, die kann man sogar sehen und die kann man hören. Und die muss man ja nicht bewusst anfassen, ne? Wir sind ja nicht bei echten Events, aber die ist irgendwie da, weißt du, dann bist du halt das einzige Unternehmen oder die einzige Marke, die diesen Trumpf ausspielt, zu sagen, guck mal hier, mit uns kann man reden und wir nehmen euer Feedback auf und wir können gemeinsam so ein Produkt weiterentwickeln. Und für alle alteingesessenen KMUs, die das sich dann immer wundern, wie so ein junges, agiles Startup an ihnen vorbeiziehen kann, und ich würde jetzt gar nicht mal Startup sagen, sondern fast eher Creator, die einfach eine starke Community aufgebaut haben, die innerhalb der Community gemerkt haben, da gibt's ein Problem und wir bauen daraus jetzt ein Business, um das Problem zu lösen. Die überholen dann auf einmal ganz klassische KMUs, wenn da sind. Und dann hast du ein Problem. Und das kannst du aber umgehen. Und wer das jetzt immer noch nicht verstanden hat, einfach nochmal die Folge von vorne hören. Das lohnt sich. Das Gespräch, dann kommt da auf jeden Fall ganz viel Klarheit mit rein. Vince, hast du noch was als Frage auf dem Herzen? Ich bin gerade ganz erfüllt und denke, da machen wir nochmal eine eigene Folge drum, um diese Möglichkeiten, weil ich das immer krass finde, was auf der Straße gelassen wird.
Ich glaube, also ich habe es mega interessant gefunden. Ich bin halt voll nicht so in dem Thema drin, darum habe ich mich also ein bisschen berieseln lassen und habe jetzt einfach mal aufgesogen, was geht. Ich würde es vielleicht noch spannend finden. Das Ganze tönt jetzt vielleicht für viele, die das auch hören, die sind vielleicht allein. Oder die haben vielleicht ein Team von 5 Leuten oder vielleicht von 10 Leuten. Ich glaube, bei denen ist das gleich irgendwie noch so ein bisschen abstrakt. Was wäre denn so dein Takeaway für dich, für so richtig kleine Betriebe? Wo ist eure Chance, jetzt anfangen mit so ein bisschen Community-Aufbau? Was ist so das eine, die ein Zauberzutat, damit es funktioniert vielleicht? Um dort halt einfach so die künstlich gläserne Decke durchbrechen und einfach sagen, hey, mach doch einfach, es kann einfach Bock machen.
Mach doch einfach, ist ein guter Rat. Was ich für ganz, ganz kleine Unternehmen oder EinzelkämpferInnen empfehlen würde, ist einen Plan machen und Banden bilden. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man direkt sagt, okay, ich brauche hier einen Freelancer, der mir, was weiß ich, das Wochenende abdeckt oder der mir, keine Ahnung, Montag bis Donnerstag jeweils eine Stunde meine Kommentare managt. Das ist vielleicht einfach noch nicht im Budget drin. Aber einen Plan machen, was ist denn möglich? Und dann gucken, da das Maximum auszureizen und gucken, was das bewirkt. Wenn man dann merkt, okay, jetzt komme ich hier an eine Grenze, jetzt muss ich irgendwie mehr Personal, mehr Zeit, da kann man überlegen, kann ich vielleicht eine befreundete Selbstständige, die auch struggelt, kann man sich reinteilen? Dann mache ich mal nur meinen Kommentarbereich und ihren und habe die nächste Woche frei. Das geht zum Beispiel. Oder man macht es irgendwie anders zeitlich, ne? Also es kommt ja auch mal drauf an, wie die Lebenssituation ist. Also Eltern haben ganz andere Struggles als alleinstehende Menschen oder chronisch kranke Menschen haben andere Struggles als quietschfidele Menschen. Das ist halt immer unterschiedlich. Aber zu gucken, kann ich denn mit der Zeit, die ich habe, das Optimum rausholen, vielleicht eben über Listen, dass ich weiß, ich mache erst meine eigenen Kommentare unterm eigenen Beitrag und dann habe ich 3 Accounts, 5 Accounts, wo ich gerne mal gucke und da kommentiere ich. Weil da ist meine Zielgruppe oder da sind Mitbewerbende, wo ich meine Zielgruppe sehen kann oder ne, so kann man da rangehen. Und wenn das dann nicht mehr ausgereicht hat, Banden bilden oder auch knallhart sagen, oh, ich habe jetzt hier 3 Beiträge, die gehen dann online, aber ich habe noch Arzttermine und meine Kinder muss ich in die Kita schaffen. Kannst du bitte darauf achten, ob da irgendwas ist? Hier ist meine Privatnummer, wenn da ein Shitstorm losgeht, dann kriege ich das irgendwie hin, aber ich muss ja davon erfahren. Und so kann man Zwischenlösungen finden. Und wenn man dann merkt, okay, durch Community Management läuft auch vieles andere an, ne? Größere Reichweite, Sichtbarkeit, mehr Kunden etc., gucken, welchen Anteil vom Budget kann ich ihn irgendwie abknapsen und mal jemanden für eine Stunde oder sowas am Tag einstellen. Und das ist dann ja auch nicht, dass ich, also jetzt nur ein Beispiel, dass ich mich hinsetze und nur das abarbeite, was in der einen Stunde anläuft. Ich gehe ja sporadisch mal rein und mache dann halt immer das, was anfällt. Und das halt über eine Stunde wenn man überlegt, wie schnell ich mit Kommentaren bin, dann kriegt man einige Kommentare abgedeckt.
Und das führt wieder zu den nächsten Kommentaren und das ist ja auch das Schöne, da entsteht ja Leben. Ich glaube, manchmal denkt man auch aus dem falschen Ende heraus zu sagen, man will irgendwie fertig werden damit. Im Idealfall wird es ja nie fertig und das ist eigentlich auch das Gute daran. Du willst ja nicht, dass es irgendwann abstirbt.
Man kommt auch irgendwann an den Punkt, wo sich die Community selbst reguliert, wo die selbst miteinander anfängt zu diskutieren und sich selbst unterhält. Und unter Kommentare, wo sich zwei unterhalten, muss ich nicht noch meinen Senf dazugeben. Da kann ich mich um was anderes kümmern, weil die unterhalten sich ja. Das läuft ja. Ich sichere das ein bisschen ab, ne, dass sich da nicht die Leute plötzlich an die Gurgel gehen, weil das muss nicht sein. Aber das passiert normalerweise nicht.
Sehr schön. Ey, wie kann man dich am besten erreichen, kontaktieren, verfolgen? Was sind so deine Lieblingskanäle, die du teilen magst?
Also tatsächlich auf LinkedIn. Da bin ich beruflich sehr unterwegs. Es gibt mich tatsächlich auch auf Instagram unter Schüggel Communications, aber liegt eher ein bisschen brach. Ich habe eher das Faible für den Text. Man findet mich auch als Literaturbloggerin auch auf Instagram, da als Estellchen. Also wer Bock auf Buchempfehlungen hat, ich nehme aber keine Verantwortung für die Kosten. E-Mail, Dienstnummer steht auch überall auf der Webseite. Also das ist wirklich, ich bin da ganz entspannt. Man erreicht mich und wenn es irgendwo brennt, dann anrufen und dann finden wir eine Lösung. Also es ist auch nicht so, dass wenn jetzt jemand anruft und sagt, hier Sarah, ich habe kein Budget, aber ich habe einen Shitstorm, dass ich dann die Leute Regen stehen lasse, dann finden wir eine Lösung mit dem Budget, was vorhanden ist und dann sorge ich dafür, dass derjenige das alleine auch hinkriegt, ohne Herzinfarkt.
Mega lieb, da spricht wahre Professionalität aus dir und Menschlichkeit. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du da lassen möchtest?
An sich nicht. Macht Community Management. Wenn ihr Arbeitgebende seid, sorgt dafür, dass es euren Community ManagerInnen gut geht. Die sehen mehr im Internet als die normalen UserInnen und ja, habt Spaß im Internet. Macht es zu einem guten Raum.
Mit den Worten lassen wir das mal nachsacken und nachwirken. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war unglaublich inspirierend. Wir gucken eigentlich nie so direkt auf die Uhr, was die Interviewlängen betrifft. Aber ich glaube, die Länge hat dann doch ausgesagt, es ist ein Thema und es steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick denken kann. Ganz, ganz lieben Dank für deine Expertise, dafür, dass du da warst. Alles Gute dir, auch bei der nächsten Krise, bei Community-Alltag und bis bald.
Danke, dass du da sein durfte.
Danke viel mal.
Merci fürs Zuhören. Hinterlasst gerne eure Gedanken als Kommentare, folgt rein für mehr Branding ohne Bullshit und schenkt uns eine Bewertung. Doch jetzt viel Spaß beim Marke machen und bis zum nächsten Mal. Ciao.